Also hier seid ihr wieder genau richtig beim Podcast Sternentor mit Thomas. Hallo Thomas.
Hallo liebe Zuhörer, hallo Clemens.
Hallo. Und weil es ja um den Dreiteiler geht, wäre es irgendwie komisch, wenn der Gast irgendwie nur bei zwei Teilen dabei wäre. Und deshalb auch hallo Stevie.
Hi von mir.
Das müssen wir wie bei der Regie machen, eigentlich jedes Mal einen anderen als Gast nehmen, weißt du?
Das wechselt ja auch. Ja, okay. Das ist dann, glaube ich, sehr verwirrend. Aber wir kommen zum folgenden Titel. Thomas, ist da irgendwas Ausgeflipptes jetzt im Original passiert? Ich denke mal nicht, aber...
The Siege Part 3.
Im Deutschen ist es jetzt auch dabei geblieben. Wir begrüßen euch hier in Staffel 2 von Stargate Atlantis. Und das Ding heißt im Deutschen einfach auch Belagerung, Teil 3. Es gibt noch zwei Sprachvarianten, die... ein bisschen halt abweichen. Das sind natürlich die Franzosen. Da heißt es übersetzt unter feindlichem Feuer 3/3. Und bei den Japanern stehen zwei Übersetzungen dann irgendwie drohende Krise oder Schlussteil. Könnt ihr euch aussuchen. Kannst jetzt schlecht überprüfen, die Übersetzung. Aber wir können das Drehbuch überprüfen, denn das hat geschrieben Martin Gero und in der Regie auch nochmal Martin, und zwar Martin Wood. Also es ist hier M&Ms praktisch zur Ausstrahlung laut StargateWiki.de, also die Originalausstrahlung oder Veröffentlichung 15.07.2005 und dann Deutschland 19.06.2006. Thomas, wie sieht es da bei dir aus? Abweichungen?
Bei SGA gibt es ja keine Abweichung okay. Zu ihren
beiden. Aber hatten wir nicht also eine Folge, wo es doch mal.
Weiß ich nicht. Das kann so eine Doppelfolge gewesen okay, sein. Ja, das war irgendwie das was halt Doppelfolgenartiges, ja.
Na gut. Dann sind wir da ja auf der gleichen Linie, ausnahmsweise. Die Quote finde ich erstaunlich schwach für einen Staffelauftakt, einen Dreiteil-Finale. 0,72 Millionen, 8,2%, aber wer weiß, was da gerade irgendwie im Sommer los war oder Vorsommer. Wir kriegen erstmal so ein Was-bisher-geschah-Ding, was ja immer bei der, also glaub, eigentlich immer bei Stargate Mehrteilen ist, dass da nochmal erzählt wird, was bisher geschah. Ich würde sagen, das können wir gerne überspringen, weil wir das ja alle jetzt auch mitbekommen haben, oder? Thomas, wie siehst du das? Oder?
Gerne. Ja, auf alle Fälle.
Im Transcript steht es ja eh nicht, ne? Da steht
Previous. Also im Deutschen steht es nämlich, aber das sind halt immer, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Genau, dann Thomas, leg mal los. Wo geht's jetzt hier denn im letzten Teil sozusagen überhaupt los?
Nach dem Rückblick kommt der Teaser und dann starten wir in die Folge. Das ist auch ungewöhnlich, meistens haben wir ja noch irgendwie sowas, ne? Ein paar Szenen, dann kommt ein paar aktuelle Szenen und dann kommt erst der Teaser, ne? Und dann geht's in die Folge richtig. In diesem Fall ist wirklich, vor dem Teaser ist wirklich nur Rückblick auf die letzten beiden Folgen. Es geht in Atlantis, auf Atlantis los. Wir stehen auf einem atlantischen Balkon. Ford ist da mit seinem Team und ja, rechts und links tauchen Wraith auf. Auch geil, hier im Transcript steht so wegen flanked by two groups of Wraith, aber die tauchen ja auf, die werden hier darunter gebeamt. Also die tappen da so gesehen in eine Falle. Ford befehlt Defense und man feuert sich gegenseitig ein paar Sachen um die Ohren. Die Wraith gewinnen die Oberhand und irgendwann ist einer der Wraith-Krieger da und will sich dann an Ford nähern, der als einziger noch auf den Beinen steht, rammt ihm seine Hand auf die Brust. Und im Hintergrund sehen wir einen SGA-Soldaten, der am Boden liegt, aber eine Granate noch ziehen kann und sie in Richtung des Wraiths wirft. Wobei das ja auch irgendwie doof ist, das ist ja Friendly Fire, aber... vielleicht denkt er sich, naja, weiß er, ich gehe eh drauf, bevor jetzt Atlantis von den
Wraith
verrannt
ist. So hatte ich es auch gesehen, ja.
Ja, auf jeden Fall explodiert das Ding und schleudert den Wraith zusammen mit Lieutenant Ford über die Balkonbrüstung in den Ozean. In einem Puddlejumper sind wir jetzt. Colonel Shepard geht da an die Darts. Ist irgendwie in der Nähe der Dart Bay Entrance to the Right. Wobei auch geil. Approaches the Dart. Achso, so, doch sind ja Darts. Ne? Also er sieht irgendwie so die Flugluke, wo die Darts alle rauskommen. Ne? Ist halt immer noch getarnt. Und plötzlich kommt eine Stimme übers Radio. Und die sagt dann so von wegen, Major Shepard, ne, hier Ihren Jumper bitte sofort decloaken. Und wer ist denn das? Ne? Und die Person am anderen Ende gibt einen Authentification-Code durch mit nochmal dem Befehl Decloak Now. Wir sehen dann den Puddlejumper, wie er sich enttarnt und in das Hive-Schiff eindringt. Ja, im Kontrollraum sehen wir Weir und Beckett, die auf den Monitoren schauen. Also über diese Überwachung, also Radar würden wir ja sagen, aber das ist ja was anderes. McKay zählt in der Weile runter, ne? 5, 4, 3, 2 und wir sehen auf dem Monitor, dass das Ding dann, wobei, das haben wir ja gerade gesehen, McKay zählt ja runter, also wir haben gerade gesehen, wie der Na, wie der Puddlejumper sich dem Heilschiff nähert. McKay zieht runter. Wir sehen an der Stelle aber nichts auf dem Schirm, sondern wir sind über Atlantis. Wir sehen diese Darts, die da über die Stadt fliegen und feuern. Und dann sehen wir plötzlich am Horizont einen riesengroßen Lichtschimmer, also die Explosion im Weltraum. Das sehen wir jetzt auch im Kontrollraum. Wir sehen dann Flash auf dem Schirm, wo das Raidship war, und dann ja, sind die Punkte weg, also jedenfalls der vom Wraith High Ship und dem Puddle Jumper. Ja, der Techniker Chuck wieder mal dabei, sagt dann, Targeted has been neutralized. Hier stellt auch ganz sardonisch fest, dass er es geschafft hat. McKay stimmt dem zu. Und ja, der Techniker sagt dann aber plötzlich, hey, ich habe hier noch ein anderes Schiff, wie ein anderes Hive-Schiff. Nee, er würde einen IFF-Code kriegen. Und dann meldet sich plötzlich Shepard, Atlantis, hier, Shepard. Und wir total, hey, John? Na, also wie viele andere Shepards kennst du denn? Und sie sagt, danke. Ja, ne, also wir haben doch gesehen, und sagt McKay, dass das Hive-Schiff in die Luft geflogen ist. Dann mischt sich wieder die Stimme von gerade ein und sagt so, ich versichere Ihnen, Dr. McKay, Major Shepard ist am Leben und es geht ihm gut, und Liz dann auch. Wer ist denn das? Übrigens auch ein bisschen merkwürdig, wir sehen ja hier Beckett rumstehen, also wir haben ja da einen Kampf um Atlantis. Eigentlich gibt es natürlich da erfahrungsgemäß viele, viele, viele Verletzte. Was Beckett dann im Kontrollraum macht, anstatt unten in der Krankenstation, wer weiß, vielleicht hat er seine Mittagspause, ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall auf der Daedalus-Brücke sehen wir einen Caldwell, der am Pilotensitz, also im Kontrollsitz, im Captainsitz sitzt. Kleinman und Cooper und Caldwell wird gespielt von Mitch Pileggi. Und ich glaube, da muss man jetzt nicht zu große Worte drüber verlieren. Das Walter Skinner, FBI aus den Akte X-Files.
Und bei Sims ja auch Skinner.
Ja, von der Stimme her, ja. Ja, ne, er stellt sich vor, Colonel Stephen Caldwell, Commander of the Daedalus. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Auf Atlantis fällt einem ein Stein vom Herzen. McKay ist total begeistert. Oh, danke. Und Will bedankt sich auch nochmal dafür, dass man den Major gerettet hat. Oben auf der Daedalus, also das Typische, man hat ein Gespräch über Radio und wechselt so zwischen den einzelnen Locations hin und her. Sagt Caldwell, man hätte die Transmissionen überwacht, als man aus dem Hyperspace kommt, und ja, wir konnten ihn da nicht rausbeamen, bis er seinen Jumper decloaked hat, und Shepard ergänzt dann auch so von wegen, hey, hier hat jetzt nicht viel Überzeugung gebraucht, und Dr. McKay wird dann von Caldwell angesprochen. Der meldet sich irgendwie mehr militärisch. Present, yes! Und ja, er sagt dann, ich glaube, Sie wissen, was damit zu tun ist. Auf Atlantis tauchen plötzlich zwei Marines aus dem Beamstrahl auf, und die haben eine Kiste dabei. Und der erste Marine sagt, ihr ZPM. Und Beckett, wie haben die das denn gemacht? Und McKay natürlich weiß es natürlich, hey, das ist doch Esker Technology, und Beaming Technology wurde fast zuerst eingebaut. Und ja, Shepard mischt sich ein, als McKay sich hier in technischen Details verlieren will, so von wegen, und sagt dann, hier, wie wär's, wenn du die Schilde hochbringst? Und ja, McKay nimmt dann das ZPM aus der Box und machen wir. Und ja, Liz hat so ein paar Bedenken, wo man immer noch Wraith über die Stadt verteilt hätte. Auch interessant, das ist wieder ein totes ZPM eigentlich, weil es glüht nicht. Na, also eigentlich leer.
Ja, Stromsparmodus.
Ja, da haben sie irgendwie, das zwischenzeitlich mal geändert, weil nachher leuchtet das ja aber das erst, nachdem man es dann eingespannt hat. Corporal sagt nochmal, wir kümmern uns jetzt erstmal um das andere Hive-Schiff und werden ihnen bald Unterstützung gewähren. Corporal out. Ja, incoming enemy fighter, sagt Kleinman, und Railguns werden dann fertig gemacht, launch the fighters, und wir sehen da oben ein bisschen Geballer und dann Endteaser Opening Credits. Atlantis am Tag.
Die Jäger greifen die Daedalus an, und da hält aber wohl noch der Schild. Dann sieht man so ein paar Teile noch im Weltall, und das geht halt der Kampf weiter. Dann meldet sich Dr. Lindsay Novak. Ja, hat irgendwie wieder ihren nervösen Schluck auf, die kennen wir ja auch schon. Colonel Caldwell, hier Novak, ne, vom Maschinenraum, und was gibt's denn? Hermiod, mein Gott, wollte Sie daran erinnern, dass unsere Schilde hier um vieles schwächer sind, wenn das ZBM nicht in unseren Energiesystemen integriert ist, und das ist eben dieser kleine Asgard da.
Genau, Novak wird gespielt von Eddie Harvey, haben wir zuletzt gesehen in SG-1 Staffel 8 Episode 12 in derselben Rolle.
Genau, Caldwell meint ja, das ist bekannt und geht dann nach vorne zu John. Major, gibt es hier irgendwie ein spezielles Ziel auf dem Basisschiff? Shepard empfiehlt die Flugdecks und ja, da könnte es doch weitere Explosionen auch geben. Und Shepard dachte sich das auch. Und der Caldwell ist da auch einverstanden und man soll jetzt 2 Mark 8 feuerbereit machen und das Ziel eben da das Hauptflugdeck anvisieren.
Was natürlich eigentlich Quark ist, warum sollte das dort sekundäre Explosionen geben? Also da ist die Erklärung einfach falsch. Ne, richtig ist natürlich, man hat dann keine Darts mehr, die Atlantis angreifen. Ne? Also das,
Das, ja.
ja,
Aber ist im
alles
Englischen
andere.
auch so, oder? Also,
Ja,
oder? Ah
genau,
ja,
das sage ich
okay.
ja. Ne? Aber die Erklärung ist halt Quark. Ne? Also von wegen, ne, das gibt sekundäre Explosionen. Also
Genau.
warum sollte das in einer mehr oder weniger leeren Hangar Bay, ne,
Ja.
da stehen ja nur die Darts, ne, warum sollte da sekundäre Explosionen geben? Da musst du was anderes machen. Hier an der Stelle, Kleinman, bin ich vorhin übersprungen, habe ich mir hier erst eingeführt. Der Schauspieler hat zuletzt Tarak gespielt in SG-1, Staffel 5, Episode 18.
Caldwell befiehlt dann zu feuern und ja, diese Mark 8 schlagen dann nicht auf dem Basisschiff ein und Shepard fügt auch an, ja, die kamen doch nicht mal in die Nähe. Und Caldwell, ja, Brücke gehen sie da auf Abfangkurs, maximalen Schub erhöhen und das wird auch gemacht. Caldwell sagt, da müssen wir noch näher dran und Shepard, ja, die Asgard geben euch Hyperantriebe und Schilde, wieso keine Offensivwaffen? Und ja, Caldwell meint, die wollten eben anderen Rassen nichts überlassen, was man gegen sie richten könnte.
Das ist natürlich
Ja.
Quark. Tor hat dem SG, hat hier diesem Committee ja damals erzählt, so von wegen, dass er in dem Moment, wo er da sei, schon Waffen und Schilde installieren würden. Warum man jetzt da keine Schilde hat, keine Waffen hat, wer weiß, wer weiß.
Und ja,
Hat der Trust im Schwarzmarkt verkauft?
an die Russen oder so, nach China. Ich dachte, wir sind Verbündete, meint Shepard. Und Caldwell lächelt ein bisschen. Ja, ohne ihre Beam-Technologie wären sie jetzt auch nicht hier, Major. Er geht zu seinem Stuhl zurück. Noch 2 Mark 8 fertig machen. Und Shepard, ja, sie verschwenden Feuerkraftgürtel. Ihre Mark 8 werden Meilen vor dem Basisschiff abgefangen. Dann geht es weiter im Kontrollraum. Da ist Selenka, der da aus dem Hangar in den Kontrollraum rennt. Und McKay meint, ja, ich habe die Unterfunktion des Schildes aufgerufen hier. Auf mein Kommando müssten sie nur. Ja, aber ich weiß ich doch. Gehen Sie. Rodney schnappt sich diese ZPM-Box und will abdampfen. Und hey, sagt McKay noch, warten Sie, was soll denn das sein? Das ist meine Sicherheitseskorte. Also da sind nur, also halt 2 Soldaten, ne? Und wir fügt an, dass man eben gerade halt unterbesetzt sei. Und McKay, ja, okay, ihr wisst, dass ihr mich, wenn wir unter Feuer geraten, unter Einsatz eures Lebens beschützen müsst. Und waren wir so, Rodney. Okay, ich meine das ZBM, sagt er. Ihr müsst um jedenfalls das ZBM schützen und mich. Ja. Stimmt doch, oder? Dreht sich nochmal zu wir um. Ja, dann machen die sich auf den Weg, als ein Techniker angedackelt kommt und Dr. Wir fragt. Und ja, ich habe hier keinen Kontakt mehr zu ein paar Leuten. Und ja, zu wem denn? Na, ich habe keinen Kontakt mehr zu den Teams von Captain Redner, von Teela und von Lieutenant Ford. Und wir befiehlt, dass es eben weiter versucht werden soll und der atmet erstmal durch, der Techniker, und blickt Beckett und Zelenka besorgt an.
Das ist aber auch cool, dass der Chuck da ankommt und hier so, oh Gott, ich habe hier plötzlich überraschenderweise keinen Kontakt mehr mit denen und denen. Und ich bin denke, hey, ihr seid da halb im Krieg oder so, dass du irgendwie von gewissen Einheiten nichts mehr hörst, ist
Das,
vermutlich nicht
ja.
so
Oder wenn man
überraschend.
gerade halt zu tun hat, ja, Kampf, genau, dann noch eine Miniszene auf der Daedalus. Eben dieser zweite Angriff mit diesen Mark 8 Raketen schlägt dann fehl. Und Shepard kommentiert es, ne? 2 zu 0 für die anderen. Wie viel haben wir eigentlich von diesen Dingern? Und wenn eine durchkommt, reicht es auch, mein Caldwell. Und da ja, können wir nicht so machen, mein Shepard. Ne? Wie sie mich aus dem Jumper geholt haben, ne? Können wir da nicht irgendwie den Sprengstoffkopf da reinbringen? Und der Captain meint aber, dass hier die Asgard Vorkehrungen getroffen haben, die da irgendwie integriert sind, die eine Nutzung als Waffentransportsystem praktisch nicht zulassen würden, ne, bei Default-Einstellung irgendwie. Und Shepard, ja, sie haben doch einen von dieser Asgard hier an Bord, ne? Kann der das nicht irgendwie ausschalten? Warum sollte er das tun? Ist auch eine blöde Frage irgendwie. Und Shepard, naja, weil sein Hintern genauso mit drin hängt wie unserer. Caldwell stellt den Kontakt zum Maschinenraum und zu Novak her, ne? Hier, Sie und Herr Moid müssen rauskriegen, wie man da einen Punkt-zu-Punkt-Transport, wahrscheinlich Ort-zu-Ort-Transport, das klingt eben komisch, Signal in das Basisschiff hineinkommt. Und Novak springt dann nervös hin und her. Ne, nee, 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 nein, 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 Sir. Herr Moid wird das nicht gefallen. Porto, ja, machen Sie es. So, Doktor, das ist ein Befehl. Sie schielt dann zu dem rüber und überlegt dann wohl, wie sie das ihm schon beibringen möchte. Und dann gibt es in Atlantis Korridor die nächste Szene.
Auch wenn wir hier an der Stelle Hermione noch nicht hören, wird gesprochen von Trevor Devol, ist eigentlich Additional Crew im SG-1 Team, aber sehen wir auch außer in dieser Folge seltenst wieder.
In der nächsten Szene in Korridor von Atlantis, die beiden Soldaten eskortieren McKay mit dem ZBM, also zur Vorrichtung des ZBMs, und McKay meint, wir müssen dort entlang, und der Soldat gibt ihm ein Zeichen, während der andere Soldat McKay in Sicherheit bringt, geht der andere auf Position. Sie geben sich erneute Zeichen. McKay meint, hey, was? Ich verstehe das nicht. Was soll ich da tun? Hören Sie vielleicht was einfacher, wenn Sie, also der Soldat bringt ihn mit einer energischen Handbewegung zum Schweigen. Der Soldat neben McKay versteckt neben den Kisten hierher. Als sich ein Wason ihn nähert, einer der Soldaten nutzt die Chance und springt aus dem Versteck, um den Wason zu erledigen. Ein weiterer Wason wird durch die Schießerei angelockt, schreitet er durch den Gang, übersieht dabei den anderen Soldaten, der ihn jetzt von hinten erschießt. Soldat meint, alles klar, McKay springt auf, nein, 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 Sie warten hier. Schafft es nicht mehr, den nächsten Schuss im Satz anzufangen, als er plötzlich getroffen zu Boden geht, genau wie der andere Soldat. Jetzt ist Roden ganz allein. McKay meint jetzt, gut, so läuft es, also ja. Du gegen mich, der Wes kommt, bekommt Gesellschaft von einem Kollegen, und McKay meint, okay, ihr gegen mich. Warden nimmt seine Pistole und meint, wollt ihr ein bisschen davon? Er will schießen, sichert aber da, aber leider hat man jetzt nicht so, dass es auf den Boden fällt, schockiert, starrt er auf seine Waffe, und McKay meint, hier ist McKay, ich stecke hier unten in Schwierigkeiten. Und Hilfe kommt sofort, und zwar von Taylor. Sie erschießt beide Wes von hinten. Taylor fragt Dr. McKay, alles in Ordnung. McKay ist sehr überrascht und meint, Taylor, wir dachten, sie wären. Taylor meint, mein Funkgerät ging kaputt, als ich von meinem Team getrennt wurde. Ich habe versucht, mich durchzuschlagen. McKay meint, Gott sei Dank, sie haben mir keine Ahnung. Ich dachte, sie wären. Taylor meint, ich denke, sie waren sehr mutig. Und McKay, ehrlich, schaut auf die Box. Oh, ist es ein ZBM? Und Taylor, ja. McKay meint, wir müssen den Schild aktivieren. Taylor meint, gehen Sie vor. Und McKay, ja, sicher nach Ihnen, und gemeinsam rennen Sie weiter. In dieser Szene im Maschinenraum, da geht er los. Nova geht hinüber zu Hermione. Ich habe den Zünder auf 5 Sekunden eingestellt. Ist das genügend Zeit für Sie? Hermione meint, 5 Sekunden sind mehr als ausreichend. Nova, okay, hören Sie, dass Sie Ihre Technologie nicht auf diese Weise nutzen wollen. Aber Sie müssen verstehen, dass Hermione ist angesprochen und meint, ich bin soweit. Novak, Colonel Hammett ist soweit und bereit für den Transport des Sprengkopfs, aber ich kann Ihnen sagen, er ist nicht gerade glücklich darüber. In dieser Szene sehen wir die Brücke der Daedalus. Colonel Caldwell, ich werde mir das für die Zukunft merken. Sind wir in Transporterreichweite? Der Waffenziel, ja, Sir Caldwell, wenn der Sprengkopf scharf ist, beamen. Novak, es schafft 5, aber ein Signal unterbricht sie. Sie schielt Hammett hinüber, die Waffe ist unterwegs. Hammett flucht wütend in ihrer Sprache, also in der Asgard-Übersetzung. Wann werden die Menschen lernen, dass jede Handlung Konsequenzen nach sich ziehen? In dieser Szene sehen wir den Kontrollraum von Atlantis, der Techniker. Und wir haben einen Treffer, das letzte Basisschiff ist neutralisiert und alle sind erleichtert.
Auf der Dedalischen Brücke geht es dann weiter. Caldwell sagt dann Novak, hier bitte neuen Warhead fertig machen. Wir müssen die anderen Cruiser hier ausschalten. Und Shepard hält ihn dann aber auf und sagt, hier, warten Sie mal. Und dann sehen wir plötzlich, wie die ganzen Cruiser in den Hyperraum abhauen. Kleinman erzählt das auch nochmal, obwohl es gerade jeder gesehen hat. Ja, nur Caldwell, kann man sie jetzt nicht, kann man sie jetzt nicht für irgendwie blamen. Haben ja gesehen, was wir da machen können. Und ja, man hätte aber jetzt noch viele Darts da draußen. Nur sagt Shepard, ne, dann werden wir das jetzt mal aufräumen, befiehlt Caldwell. Und ja, Kleinman hat dann mittlerweile festgestellt, dass die Darts sich regroupen, und ja, Defensive Fire wird befohlen. Und nee, sagt Shepard mit Blick auf den Radar, wir sind nicht das Ziel. Und Kleinman bestätigt das, ja, die Formation ist in Richtung Atlantis unterwegs. Und Shepard meldet sich bei Liz und sagt dann, hier, ihr habt ein Problem. Ja, man würde das schon sehen, und ja, wir werden versuchen, sie abzufangen, sagt Shepard von oben, und glauben aber nicht, dass man das zeitnah schaffen würde. Chuck bestätigt das und sagt so, wegen, die sind viel, viel, viel zu schnell. Und Zelenka hat das Ganze mal durchgerechnet, sagt, oh Gott, das sind, die sind ballistisch unterwegs und irgendwie so, hey, was heißt denn das? Ja, ne, sie sind hier mit Geschwindigkeiten von über 10.000 Kilometern die Stunde unterwegs und das wird kein Teil der Stadt über, na, also so kamikaze-mäßig, das wird kein Teil der Stadt aushalten. Was natürlich auch totaler Blödsinn ist, ne, ich dachte, die Wraith wollen doch Atlantis jetzt haben, um, also wir haben es ja nie gehört, dass sie das wirklich wollen, das ist ja nur eine Vermutung der Leute, also ja. Scheinbar geht es doch darum, irgendwie Atlantis nur platt zu machen. Komisch, also, ne, wenn nichts mehr davon übrig ist, dann Shepard von oben, überflüssigerweise sagt er, hier, ihr müsst den verdammten Schild hier hochbringen und, ne, wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Zelenka hat es ausgerechnet. 45 Sekunden, Rodney wird angefunkt, so wegen hier 40 Sekunden oder wir sind tot. Und was? Wollt ihr mich verarschen? Und ja, mein Weir tritt, also Liz tritt auf den Balkon und schaut sich dann an, wo die Darts denn herkommen und ist davon nicht so begeistert. Und so, ja, McKay macht noch ein paar doofe Anmerkungen und Liz holt ihn in die Realität wieder zurück. Mittlerweile ist man da irgendwie angekommen, das ZPM ist in seinem Halter. Und er geht ans Kontrollpanel und ja, meldet sich dann im Radio. Hier, los, 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 ihr könnt loslegen. Und Zelenka tippt dann da rum, aber es passiert nichts. Das meldet sich und McKay, hey, was, wie? Ne, und Tila so, es funktioniert nicht. Ja, ich habe schon verstanden, was sie sagen. Und ja, Liz hat den Countdown im Auge. 20 Sekunden, jetzt, oh, verdammt, verdammt. Ja, Rodney wird nochmal zur Ordnung gerufen, dass er da nicht rumfluchen soll, sondern irgendwas tun soll. Und dann drückt McKay selber das ZPM runter, also scheinbar scheint der Einzugsmechanismus kaputt zu sein. Wird dann auch eingezogen, so von wegen, ja, try it now, try it now. Wobei das auch ein bisschen merkwürdig ist, weil Rodney kennt doch die antike Technologie. Also ein ZPM wird immer benutzt, indem es dann ja, in diese, ne, also es hätte ihm eigentlich direkt sichtbar offensichtlich sein sollen, dass da irgendwas nicht funktioniert. Na, also spät, also noch bevor er sagt, so, ihr könnt jetzt loslegen. Nee, können sie nicht, das Ding ist nicht drin. Na, also wenn ich die Batterie nicht in meiner Fernbedienung vom Fernseher habe, funktioniert die Fernbedienung auch nicht. Also, das geht nicht. Zelenka ist auf jeden Fall erleichtert, der sagt dann auch yes, yes und dann sehen wir, wie das Schild sich über die Stadt spannt. Die Wraith Darts kommen heruntergekracht und explodieren. Bei Impact. Ja, Shepard, also man sieht von oben natürlich nur die große Explosion erstmal, also von wegen Shepard in der Atlantis, Shepard, komm in Atlantis. Nur von unten sieht man immer noch die Explosion am Schild und hört Shepard abgehackt übers Radio und der dann irgendwie einen Statusbericht dann anfordert und Zelenka sagt, ja, die Explosionen stören hier wohl das Signal und ja, Liz sagt nochmal übers Radio dann, wir sind immer noch da, das ist unser Status und an Bord der Daedalus-Brücke geht es dann weiter.
Shepard ist da auch erleichtert. Erschrecken Sie mich doch nicht so. Und ja, sorry, ne? Was ist denn jetzt? Wie sieht's mit der Race-Flotte aus? Und Catrill meint, die restlichen Kreuzer haben sich jetzt zurückgezogen im Kontrollraum auf Atlantis. Bedankt sich wir und allen. Und auf der Daedalus-Brücke keine Ursache, meint Catrill. Wir bleiben vorläufig in einem diosynchronen Orbit. Keine Ahnung, okay. Können wir noch
Geosynchron
machen?
Geosynchron.
Okay, Geosynchron. Weil hier steht Diosynchron.
Hm. Ja, aber hier steht auch Dio.
Ja,
also im Englischen ist es Geosynchron, ja.
Im Kontrollraum, ja, vielleicht mit den Rays, die hier noch in der Stadt sind. Also er sucht da nochmal um Hilfe. Und Cultural will da ein paar Leute runterschicken. Und Liz schließt die Augen erleichtert. Ne? Das ist jetzt erstmal überstanden. Es sind jetzt immer so Miniszenen auf der detaillischen Brücke. Caldwell, Major Shepard, Sie wollen doch bestimmt wieder zurück nach Atlantis. Ja, danke, Sir. Und er macht sich da auf den Weg zum Transporterraum im atlantischen ZPM-Raum. Fragt wir nach Rodney, ne? Sie können sich doch mal hier den Rest des Tages frei nehmen, wenn das nicht mal übereilt ist. McKay legt sich da erstmal irgendwie auf den Boden hin, so, ich kuschle mich schön in mein Bett mit dem größten Sandwich, was ich finde. Tila meint, ja, soll ich denen auf der Basis verbleibenden Rays irgendwie ausrichten? Sie stehen für Kämpfe nicht zur Verfügung. Und McKay lässt sich dann von Tila mühselig aufhelfen. Na gut, und dann geht es auch irgendwie weiter. Im Gate Room auf Atlantis ist es jetzt so, dass eben die angesprochene Verstärkung geschickt wird. Ne, weitere Soldaten werden darunter gebeamt. Shepard meint, dass eben, kommt auch mit, die Stargate-Zentrale absichern sollen. Und ja, so, da bin ich nun wieder. Liz kommt die Treppe hinuntergelaufen, bleibt erstmal vor John stehen und dann schauen sie sich an und dann umarmt Liz ihn kräftig und er ist ein bisschen überrascht und weiß jetzt nicht, wie er das machen soll. Umarmt sie auch ein bisschen zaghafter und ja, sie meint dann, ja, da sind sie. Ich dachte wirklich, sie wären Und Shepard, ja, vor einer Minute habe ich dasselbe von Ihnen gedacht. Wir sollten mal damit aufhören. Ja, finde ich auch. Also wie ist denn jetzt die Lage? Und wir, ja, die meisten unserer Soldaten, Sensoren, die meisten unserer Sensoren funktionieren noch nicht richtig. Aber wir wissen, dass mindestens noch eine Handvoll Rails hier in der Stadt ist. Und Shepard, na dann gibt's also doch noch Arbeit. Und wir, ja, bevor Sie irgendwas machen, ne, Colonel Everett will unbedingt nochmal mit Ihnen sprechen. Er liegt auf der Krankenstation. Ja, und da springen wir auch jetzt in der nächsten Szene wieder hin.
John erzählt Everett alles, was passiert ist. Durch seine Konfrontation mit den Rays ist er um ein paar Jahre gealtert. Shepard meint, wir haben die Basis neutralisiert, die Schilde aktiviert, haben so viele Leute wie möglich abgezogen, die nach versteckten Rays suchen sollen. Everett mit röchelnder Stimme, gute Arbeit, Major. Shepard bedankt sich. Everett, ich werde mit dem nächsten verbundenen Transport nach Hause geschickt. Ich wollte das Gespräch noch zu Ende führen. Shepard, ja, Sir. Everett, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Mein Nein, Sir, das ist nicht nötig. Everett, ich denke, ich kann das jetzt verdammt gut nachvollziehen. Wenn ich Colonel Sumner so gefunden hätte, dann hätte ich genauso gehandelt wie Sie. Das wollte ich Ihnen noch sagen. Ich meine, das ist jetzt alles nicht mehr so wichtig, Sir. Everett, was ich damit sagen wollte, ist, ich wünschte, Sie wären auch für mich da gewesen. Er fängt an zu weinen. Shepard meint, wir werden schon wieder, Sir, sobald Sie zurück sind. Everett, meint, was ich zu sagen habe, habe ich gesagt, zurück an die Arbeit. Shepard sortiert und, ja, Sir. Im Torraum sehen wir, wie Jonas länger den Torraum betreten. Salenger meint, erste Zählungen gehen von 40 Verletzten aus, vielleicht sind es mehr. Ich versuche immer noch, Anzahl der Lebenszeichen Menschen zuzuordnen.
Das ist dann aber ein Übersetzungsfehler, weil es sind nicht 40 Verletzte, sondern 40 Gefallene. Casualties. Tote.
Shepard, es gibt keine Lebenszeichen von Wales. Ungefähr in der Mitte des Raumes treffen sie auf Liz, die gerade etwas mit zwei Soldaten besprochen hat. Langsam mal, der letzte war in einer der unteren Ebenen der Stadt eingeschlossen. Er starb, als er mit einer Granate Schaden anrichten wollte. Ging es zu dritt in Richtung Kontrollraum. Wir, drei von unseren Leuten wurden verletzt, aber es gab keine Überflutungen. Shepard meint, konnten wir den Fortschritt ausfindig machen. Lenker, tut mir leid, nein, wir haben die ganze Stadt gründlich durchsucht. Vielleicht ist er auch auf einer Race gebeamt worden. Shepard meint, das sollten wir gar nicht erst annehmen. Lenker, nein, das tut mir leid, wir haben alles in der Stadt durchsucht. Und Shepard meint, was ist mit außerhalb der Stadt? Lenker, ich kann nicht folgen. Erweitern Sie den Bereich, vielleicht ist er im Wasser. Lenker, selbst wenn ihn so wäre, würde keine Chance. Shepard meint, ich verlange jetzt nicht, dass Sie da draußen schwimmen gehen oder so. Einfach ein paar Knöpfe drücken. Lenker meint, selbst wenn Sie recht hätten, sehe ich keine Chance. Er drückt einen Knopf und siehe da einen Punkt leicht außerhalb der Stadt. Leuchtet auf Lenker. Oh mein Gott, wir über von Colonel Cordwell. Einer unserer Männer ist auf mehr außerhalb des Schildes vermutlich verletzt. Können Sie ihn auf den Schiff beamen und dann unser Krankenrevier hemmen? Beamport hinauf, in der nächsten Szene in der Krankenstation Novak über Funk Atlantis. Hier spricht Dr. Novak von der Daedalus. Sie werden ein paar Vorbereitungen treffen müssen, bevor wir ihn, ihren Mann, hinunterbeamen. Beckett, wir sind soweit, Dr. Beam, Sie schon fort hinuntergebeamt. Die Daten entsichern ihre Waffen und Beckett bleibt sichtlich geschockt stehen und starrt auf den Körper von seinen Füßen. Der Waze, der fort angegriffen hat, hängt mit seiner Hand noch immer ins Brust, beide scheinen bewusstlos zu sein. Beckett rennt zu ihm, entfernt sich das Ding von ihm. Anschließend sehen wir Furtig mit geschlossenen Augen auf einem Bett. Er sieht ziemlich mitgenommen aus. An seiner Seite sind schon Liz und Beckett. Shepard fragt, wie es ihm geht. Beckett meint, ich habe ihm leichtes Beruhigungsmittel gegeben, aber eigentlich müsste er tot sein. Shepard ist ja ein harter Junge. Beckett meint, darum geht's nicht mehr. Er lag mit dem Gesicht nach unten im eiskalten Wasser über eine Stunde. So hart kann der Junge nicht sein. Ihr fragt, was er damit meint. Und Beckett meint, ja, wir wissen noch nicht, wie es funktioniert. Aber bei der Nahrungsaufnahme initiieren die Rays ihren Opfern ein bestimmtes Enzym. Es stärkt vorübergehend den menschlichen Körper, damit das Herz nicht aufhört zu schlagen. Shepard, wieso sollten sie einen kräftigen wollen? Damit das Opfer nicht sofort stirbt, der Ernährungsprozess ist derart traumatisch, dass man ohne dieses Enzym früher sterben würde, als die das gerne hätten. Wir meinen, also sie machen dich stärker, damit sie dich dann länger töten können. Beckett, in den meisten Fällen wird das Enzym während des in unserem Körper vermutet, dass der Wraith wohl gestorben ist und dass Lieutenant Ford damit überflutet wurde. Hat er so lange im Wasser überleben können? Beckett, genau, dummerweise jetzt zerfällt das Enzym nun in seinem Körper so lange, bis nichts mehr übrig ist. Shepard, das klingt nicht gut. Beckett, nein, ich bin ziemlich sicher, dass es das wird ihn umbringen. Es ist möglich, dass sein Körper von ihm abhängig geworden ist. Wir fragt, was er vorschlägt, und Beckett, wir entwöhnen ihn und bringen die Chemie seines Körpers wieder in normale Bahn. Shepard, mal dazu brauchen sie mehr von diesem Enzym. Beckett, ja, mit Erlaubnis, Doktor, würde ich es gerne den Wraiths Körper in der Leichenhalle entnehmen. Ich weiß, es ist ekelig. McKay meldet sich über Funk Elizabeth, Major Shepard. Wir zu Beckett. Tun sie's, was sie tun müssen. So, McKay, was gibt's es? Ich glaube, sie sollten hier raufkommen. Wir und John machen sich auf den Weg. Beckett ist gut.
Im Kontrollraum geht's aber. Noch ein Kommentar zu der Szene. Das ist natürlich eigentlich auch totaler Quatsch. Ne? Also mal ganz ernsthaft. Sie haben gerade selber gesagt, Ford lag da irgendwie stundenlang mit dem Gesicht nach unten ohne Sauerstoff. Also egal wie stark dein Körper ist, ne? Also wie widerstandsfähig, das überlebt dein Körper einfach nicht. Also, ne, der Wraith ist ja auch tot, also, ne, okay, vielleicht getötet von der Explosion, das kann natürlich auch sein, aber mal ganz ernsthaft, also wenn du stundenlang ohne Sauerstoff, da ist egal, wie gut dein Immunsystem, wie gut deine Abwehrkräfte, was auch immer sind, ne, ob du vorher Drogen genommen hast oder ähnliches, lieg mal ein paar Stunden ohne Sauerstoff im Wasser, dann bist du einfach tot, bums. Also das ist jetzt auch wieder so lazy writing, ne, irgendwie bisschen Technobubble und mal den Leuten über die Augen gewischt. Ja, im Kontrollraum kommen die beiden dann daher und Shepard wundert sich, Rodney zu sehen, dass er nicht irgendwie schlafen sollte. Und ja, wollte er eigentlich, ne? Aber ich habe mir gedacht, wir sollten hier mal die Deep Space Sensoren wieder up and running kriegen. Und ja, ne, ich habe hier 12 Mutterschiffe, die durch den Hyperspace fliegen, gefunden. Und ja, ne, so wie in Kursenspeed werden sie hier sein lassen in 36 Stunden, also anderthalb irdischen Tagen. Wir sehen das auch auf dem Monitor, wie diese kleinen Pünktchen sich da nähern. Im Briefingraum geht es dann weiter und ja, Caulfield hat sich mittlerweile auch mal runtergebeamt und sagt, 12 Schiffe und ja, Cruisers sind wohl abgehauen, sagte Shepard, und haben nach Verstärkung gefragt. Wobei das ja eigentlich dann auch wahrscheinlich ist, dass sie dann, also, ne, Atlantis vernichten, weiß ich nicht, ne, also, das klang ja eigentlich immer so, dass die Rays untereinander doch irgendwie so mehr so Grüppchen bilden, warum die sich jetzt da irgendwie alle zusammentun für so ein Dutzend Leute, klingt ja eigentlich doch so, als würden sie Atlantis dann eher so als Sprungbrett in die irdische Galaxis haben wollen, aber I don't know. Wobei die ganze Idee dahinter ist ja eh totaler Blödsinn, ne? Also hier haben wir in unserer Galaxis haben wir, ja okay, mit den ganzen, ja vergiss es, ne, also die Wraiths wissen aber eigentlich nur von der Erde, also 8 Milliarden Menschen gegen eine ganze Galaxis, weiß ich nicht, ob das so ein guter Tausch ist. Wie dem auch sei, ne, Shepard freut sich auf jeden Fall, dass erstmal der Schild oben ist und ja, McKay ist sich da nicht so ganz sicher, es wird so ein bisschen nur Zeit schinden und die erste Belagerung von Atlantis dauert Jahre, so von wegen, wir haben aber nur ein funktionierendes ZPM, ne, wir werden vermutlich nicht genauso lang aushalten und College legt dann vor, man könnte ja Atlantis wieder versenken. Ne, das ist doch kein Jojo, sagt McKay. Ne, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie sie das erste Mal gemacht haben. Ja, Caldwell hat wohl nicht richtig zugehört oder man hat es ihm nicht gesagt, so von wegen, wie lange dauert es noch, bis wir da sind. Das ist mittlerweile ein bisschen zu... Auch geil, weißt du, die kriegen das 36 Stunden vorher gesagt und 12 Stunden oder 11 Stunden vorher machen die dieses Briefing, weil Liz sagt ein bisschen was über einem Tag. Ist auch cool. So wichtig scheint es ja nicht zu sein. Ja, Shepard geht die ganze Thematik auf jeden Fall schwer auf den Senkel und ja, ne, Liz will dann wissen, was er damit meint. Ja, so von wegen, ne, immer nur dieses Warten, Warten. Ich würde gerne den Kampf zu ihnen bringen. Und ja, wir haben da ein Schiff, Major, und ja, mit Asgard-Schildtechnologie, wir haben haufenweise Bomben und Beaming-Technologie und das muss doch zu irgendwas gut sein. Und Käufer ruft aber nochmal in Erinnerung, dass es 12 Hive-Schiffe sind und die Eskorte. Und ja, wir sollten denen auf jeden Fall eine Nachricht überbringen, dass auf wegen wir sind nicht wie die Antiker, wir werden jetzt nicht hier rumsitzen und warten, ne, wenn sie sich nicht zurückziehen, dann werden wir ihnen zeigen, dass wir hier die Möglichkeit haben, ihn in den Arsch zu treten. Und ja, Corvio macht sich so ein bisschen andere Gedanken technischer Natur, so wegen, wie bekämpfen wir die anderen Schiffe denn im Hyperraum? Ja, ne, sagt McKay, der hätte die Lösung. Also die Asgard Hyperdrives wären deutlich besser als die der ne, also auch an Bord der Daedalus wären deutlich besser als die Race, die der Race und sind nicht nur langsamer, so von wegen, die müssen jetzt auch springen. Also nicht durchgängig dann da bleiben, ne? Also wenn meine Kalkulationen korrekt sind, er zeigt auf die Space-Karte und sagt, dann müssen sie auf jeden Fall mindestens einen Stopp hier machen, ne? 50 Lichtjahre entfernt. Ne? Und dann können sie erst den finalen Jump Richtung Atlantis machen. Auch interessant, Caldwell fragt dann Liz, was sie davon hält. Na, so von wegen, ja, ne, wäre cool, wenn wir mal nicht nur in der Defensive sind. Und Shepard bestätigt das. Wir sehen die Daedalus, wie sie aus dem Hyperspace fällt und ja, Kleinman sagt dann, hier auf dem Weg gibt keine Kontakte, da ist nichts in der Gegend. Ja, da müssen wir jetzt nur noch den richtigen Platz finden, sagt Caldwell. Shepard ist überflüssigerweise auch an Bord, warum auch immer. Keine Ahnung, der steht da ja nur rum, der hat ja gar keine Aufgabe an Bord dieses Schiffes. Also ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Novak meldet sich aus dem Maschinen, unterhält sich mit Hemiot und sagt dann so von wegen, hey, ich habe die Warheads jetzt so eingestellt, dass sie eine Sekunde nach dem Beam in die Luft fliegen, ne, das war okay mit dir. Und ja, Hemiot ignoriert Novak irgendwie, arbeitet da an den Konsolen. Und ja, na, also man sieht ihm die Begeisterung an, das spürt auch Novak. Und in Alice's Office geht es dann an der Stelle wieder weiter.
Tila sitzt da bei Wir und die läuft auf ihn ab und ja, sie sind wütend, sagt Tila. Ich spüre das. Die Nachricht von unserem Erfolg könnte sich rumsprechen. Sie wollen uns alle zum Schweigen springen. Sie können das spüren. Naja, die Race-Krieger waren in unmittelbarer Nähe. Dann platzt auf einmal Ford herein. Verzeihen Sie bitte. Und wir so, Ford? Ford, die tun was? Nee. Ich möchte mich zum Dienst melden, Ma'am. Wir meint ja, Dr. Beckett hat sie entlassen und jetzt sieht man halt deutlich, der hat so rechte Gesichtshälfte, ist ein bisschen, hängt die Haut so ein bisschen runter vom Auge und so und es ist auch schwarz gefärbt, das eine Auge. Und ja, guckt sich da unruhig um und vor sich, ja, wieso nicht, mir geht's doch dufte. Ja, Tila und wir sind da nicht so gänzlich von überzeugt.
Das ist auch so eine Geschichte, das mit der schwarzen Gesichtshälfte, das ist ja auch irgendwie Quatsch. Also woher soll denn das kommen? Ist ja jetzt nicht so, als hätte der Wraith seinen Tentakel in das Gesicht von Ford gedrückt oder irgendwie sowas. Vielleicht war es die Seite, die im Wasser lag, weißt du, die ist schon die ist so wasserleichenmäßig. Weil
Wasser ist ja blau und ja, ja. Blau ist dunkel und wenn das abstirbt,
wird es leuchtet schwarz. Blau, ja.
Genau, das ist Biologie. Wir gehen auf die detailische Brücke, wo Shepard meint, eben, wenn wir die ersten Schiffe erwischen, sobald sie aus dem Hyperraum springen, ne, da werden die ganz schön baff sein und Caldwell, naja, wer weiß, vielleicht ergeben sie sich, ist aber auch, also, naja, ein Waffenoffizier meint, ja, Sir, wir haben jetzt einen Kontakt und Caldwell, ja, hier sprengen, Köpfe bereit machen, Schilde auf Maximum, ja, hier Schilde sind oben und dann kommen die Race-Schiffe auch da aus dem Hyperraum. Novak, hier Caldwell, beamen Sie nach eigenem Ermessen im Maschinenraum der Daedalus, Herr Moid. Ich habe hier die Waffenzielerfassung für die Koordinaten des ersten Feindschiffes und Novak. Und los, erster Sprengkopf unterwegs, ja. Und der erste Sprengkopf hat das halt geschafft. Ne? Der Phrase-Schiff ist zerstört, dann Miniszenen auf der Daedalischen Brücke, Waffenziel. Das war Treffer, ne? Fertig machen. Und der zweite ist dann auch irgendwie, das hat auch funktioniert und Shepard kann zählen, ne? Das waren zwei.
Ja, hier an der Stelle ist ein kleiner Filmfehler drin. Wir sehen natürlich diesen Radar, ne, mit den Wraith-Schiffen drumherum, in der Mitte die Daedalus. Aber wir sehen hier nicht die Daedalus in der Mitte, weil die Umrisse sind die Prometheus-Klasse. Also die sehen ja auch unterschiedlich aus. Ne? Hier ist auf jeden Fall das,
ich glaub, da hab ich
so ein altes, ja, Prop zugesehen.
In der Trivia, glaube ich, noch was zu, dass der Fehler, ja, dann doch keiner wieder ist oder so. Keiner. Kommen wir, glaube ich, nachher zu. Es sind auf jeden Fall 1000 Seiten Trivia.
Genau. Oh Gott.
Nein, aber es ist, ich habe schon gekürzt, aber na, mal gucken. Vielleicht lese ich auch nicht alles vor. Genau, Novak meint, ja, super, klappt doch. Und ne, Hermit, bereit machen für die Koordinaten auf der Brücke. Ja, die anderen Basisschiffe gehen jetzt auf Abfangkurs. Ja, und Caldwell, fliegen Sie uns dorthin, die Brückenoffizierin, ja, Sir, und dann gibt es hier einen Beschuss. Ja, sie kommen von der Flanke, also es wird jetzt ein bisschen so eine Einkreisungssituation, entfaltet sich gleich. Coldray meint jetzt Feuer, ne, Batterien hier, Feuer erwidern und ja, Novak, das muss jetzt mal hier schneller gehen, ne? Der Kampf ist nämlich sonst ganz schnell vorbei. Im Maschinenraum wird da alles unter Einschlägen hier möglich zu machen versucht. Helmut meint, der Feind hat jetzt wohl Gegenmaßnahmen ergriffen und das Beam der Sprengköpfe ist jetzt nicht mehr möglich.
Das ist auch totaler Blödsinn. Also mal ganz ernsthaft, ne? Also innerhalb von wenigen Minuten mal so eine komplett fremde Technologie aushebeln. Ich glaube nicht, Tim. Also das ist auch totaler Quatsch.
Ich weiß nicht, vielleicht haben sie da extra Schild hingebaut. Schnell.
Ja, vielleicht haben die einfach nur, die fühlen sich immer so sicher und haben gar kein Schild an. Jetzt haben sie einfach mal die Schilder angemacht.
Okay, das könnte ich mir bei dir vorstellen. Aber ja,
das würde man auch sehen, wenn man jetzt auf die Dinger ballert, ne? Das hätte man dann vielleicht irgendwie zeigen müssen. Also das, aber so macht das
überhaupt keinen Sinn. Auffällig schnell. Vielleicht wäre es realistischer, wenn das jetzt irgendwie, wenn sie fast alles zerstören und bei den letzten zwei klappt es dann nicht mehr oder so. Genau, die Novak eilt jetzt zur Schaltzentrale rüber und ja, können wir was dagegen machen, ne, für die Gegenmaßnahmen irgendwas? Und Helmut meint, nee, können wir nicht. Ja, und dann geht's auch wieder auf der Diddles, auf der Brücke weiter. Genau, mal gucken, wie es jetzt ausgeht hier.
Shepard beobachtet das Schauspiel Novak über Funkkörner. Wir haben ein Problem. Sie haben es geschafft, dass wir nichts mehr auf ihre Schiffe beamen können. Wir wissen aber nicht, wie Funken beginnen zu springen. Waffenoffizier. Hexlet ist drunter auf 50%. Waffentest, Zentralbatterie 2 außer Gefecht, Coldwell, Hauptantrieb auf maximale Leistung. Und Brückenoffizier, erster. Coldwell, bringen Sie den beschädigten Schutzschild aus der Schusslinie. Schon recht ungerecht, aber das kümmern die Race herzlich wenig. Sie feuern immer munter weiter zu allen Überfluss. Bringen Sie sich jetzt auch noch Oberkleidler in Position, Waffenoffizier. Sir, ein Kreuzer nähert sich auf uns auf Parallelkurs. Shepard, vielleicht haben sie voneinander zwei auch ihre Strategie beim Angriff auf Atlantis. Coldwell Schildstatus unter Waffenoffizier 120%. Coldwell setzen sich kurz nach Landes Hyperantrieb. Aus der Hyperantrieb, Jasse, Coldwell, da kam was vorbei. In der nächsten Szene im Kontroll von Atlantis. Telavi und ein Techniker und McKay haben sich im Kontrollraum versammelt und lauschen Coldwells Bericht. Coldwell, falls das hat nicht funktioniert, wir zumindest werden sie sich jetzt Gedanken machen. Gott will, ich bezweifle, dass diese Taktik noch einmal funktioniert. Die Daedalus ist beschädigt, Shepard. Es war trotzdem richtig, das zu tun. Wir werden zu Hause sein, bevor sie kommen. Wir werden das Licht für euch anlassen. Dies ist im Kontrollraum. Funkkontakt ist unterbrochen. Wir also. Was sind unsere Optionen, McKay? Oh, lassen Sie mich nachdenken. Was wäre ein schneller Tod? Ein langsamer Tod? Ein schmerzhafter Tod? Oder ein kalter? Einsamer Tod. Sie verlässt den Kontrollraum, Taylor McKay und Ford folgen ihr. Wir. Okay, sie haben selbst gesagt, dass sie den Schild. Dass der Schild uns etwas Zeit verschafft. Wo brauchen sie mich? Wähle denn und ich. In diesem Moment stößt Carsten mit energischen Schritten auf sie zu. Beckett, Lieutenant, was zum Teufel soll das werden? Ford, mir geht's gut, doch alles klar. Beckett, von wegen, sie gehen zurück ins Bett. Fort, ich fühle mich gut, lassen Sie es lieber fort. Fort kehrt ihm den Rücken zu Beckett. Den Tunnel werde ich lassen. In 20 Minuten waren Sie noch halb tot. Es ist mir egal, wie Sie sich fühlen. Sie gehören unter Beobachtung. Fort, so wie, völlig in Ordnung. Wie jemand, ich weiß, ihr zu schätzen, aber ich, Fort, das ist mein Ernst. Ich kann es Ihnen auch beweisen. Geben Sie mir eine Aufgabe. Beckett, daraus wird nichts. Er fasst voller Arm. Doch dieser rastet total aus, er wirbelt zu Carsten herum und umfasst seinen Hals und drückt ihn nach oben gegen die Glasscheibe. Fort, kommandieren Sie mich nicht herum. Glücklich standen die anderen ihren Kollegen an. Taylor, Lieutenant, lassen Sie ihn los. Aiden versucht ihnen nur zu helfen. Aiden, langsam lässt er Beckett wieder runter. Gesichtszüge sind ein Mix aus Wut und Verwirrung und schließlich, als er Carsten loslässt, schockiert. Beckett, Sie müssen oder mit zynischer Beobachtung. Er hat recht, Lieutenant. Wir wollen nun nur den Grund für Ihr Verhalten herausfinden. Okay, ich werde zurückgehen. Wie gut, das sollten Sie. Fort, ja, beim Taylor begleitet ihn zurück in die Krankenschwester und wieder zu Carsten. Sedieren Sie ihn, wenn nötig. Beckett, ja. Er folgt Aiden und Taylor.
Genau, und in der Krankenstation geht es dann weiter. Wir sehen Ford, wie er bewusstlos da im Bettchen liegt. Tila und wir stehen nahe bei der Tür und Beckett kommt dann zu ihnen und sagt dann, er ist auf Weg, das beeinflusst seine Gehirnchemie und ja, das konntest du doch nicht wissen, Liz, sagt Liz, ne, so wie in Carson. Na, das ist auf jeden Fall besser, als dass er tot ist. Wobei das ja jetzt Quark ist, ne? Also auf dem Weg, wenn du auf Entzug bist, dann handelst du einfach auch unkontrolliert, ne? Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das groß sein Gehirn irgendwie angreift oder einen anderen. Ja, du bist einfach nur nicht selber. Du bist auf Entzug, auf kaltem Entzug. Das ist halt nicht so unbedingt toll. Ja, Beckett sagt das auch. Ne? Er ist mir sehr aggressiv, aggressiver als na, das. Wir müssen ihn vermutlich schneller da irgendwie runter von bringen. Und ja, wäre wohl schmerzhaft und würde lange dauern, aber das ist die einzige Option, die wir hätten. Ich habe ihn jetzt sediert, ne? So, wir sollten ihn auf jeden Fall unter Aufsicht halten. Und Liz sagt, wir würden eine Wache an der Tür stationieren. Wir hören dann den Techniker Chuck wieder, der sich über Radio meldet und sagt so, hier, der Daedalus möchte gerne am East Pier landen. Und Liz bestätigt das. Ich werde sie dort treffen. Ja, Teela und Beckett gehen nochmal an Fords Bett. Dieser hat wohl aber gelauscht, weil er macht nämlich direkt die Augen zu. Also hat wohl nur so getan, als wäre er bewusstlos. Die Medikamente, die er da wohl bekommen hat, bringen wohl herzlich wenig. Wir sehen dann die Daedalus gelandet und in einem Korridor geht es weiter. Liz trifft auf Caldwell Shepard und andere Airmen, die dann hereinkommen. Und ja, willkommen auf Atlantis, Colonel, wobei er ja schon da war, ne? Also er war ja schon beim Briefing dabei. Und ja, die Wraith sind hier auf unseren Fersen, sagt Shepard. Und ist auch total verwundert, dass sie irgendwie gelandet sind. So von wegen, ja, wir müssen hier das Schiff reparieren. So von wegen, da ist die Daedalus unter dem atlantischen Schild besser aufgehoben. Chuck meldet sich wieder übers Radio. So von wegen, hier, die Hive-Schiffe kommen gerade aus dem Hyperraum. Wir sehen auf der Krankenstation, wie sich Beckett und ein anderer Doktor um einen anderen Marine kümmern. Und ne, der Marine an der Tür verlässt auch kurz den Raum, vermutlich mal austreten, und dann springt Ford auf, nimmt einen Metallbecher und haut ihn damit dann um. Und ja, so Beckett hier fort, ja, ne, bitte, na, nachdem er dann die Waffe genommen hat, hier, ich werde euch erschießen. Und wo ist denn der Rest vom Enzym? Und Beckett, es gibt keins. Ich habe sie doch gesehen, dass sie das extrahiert haben. Lügen Sie mich nicht an, wo ist es? Ich lüge nicht. Und Ford feuert dann in ein Regal hinter Beckett. Wo ist es? Also von wegen, hey, hier, du denkst doch nicht klar und ihr habt alle Angst vor mir und ja, schau doch mal an, was du hier tust. Wir haben doch guten Grund dazu. Ja, ich werde sterben, wenn ich hier das Enzym nicht kriege. Aiden, so von wegen, du wirst nicht sterben. Ja, die Schnauze! Er fuchtelt dann ein bisschen mit der Pistole rum. Ich werde dich nochmal fragen und ja, Beckett geht dann an den Kühlschrank und holt ein paar IV-Bags raus, also hier diese Kochsalzlösungsgeschichtchen da mit dem roten Gel da drin. Ist das alles? Und ja. Ich verspreche dir, hier, schmeiß mir das rüber. Los, schmeiß es mir rüber. Und er hebt das dann auf und sagt, hier, folgt mir nicht. Im Kontrollraum meldet Chuck dann so von wegen, ja, die Race formieren sich hier irgendwie und ja, ne, so, ich weiß ja auch nicht, was McKay da irgendwie hat. Move, move, sagt er und tippt da irgendwas dran rum. Wollen sie jetzt erst das Schild? Eigentlich keine Ahnung. Wir sehen auf jeden Fall, wie die Hive-Schiffe jetzt auf die Stadt feuern. Aber das Schild ist halt an und prallt daran ab. Und wir sehen halt die Explosion am Himmel von unten. Und ja, die Schilde halten, ne, aber das ist wohl unglaublich knapp. Also mehr könnten die Schilde wohl nicht aushalten, will McKay damit sagen. Ne, wie lange wird's denn? Ja, ne, also, ne, wenn sie irgendwann mal aufhören, dann wird das vermutlich unendlich sein, aber ja, aber ne, so wegen Wochen, Monat, ja, Tage, ne, wenn die weiter so ballern, durchgängig ballern, dann wird das ZPM innerhalb von wenigen Tagen erschöpft sein. McKay und Shepard, es ist mittlerweile Nacht, man sieht oben die Explosionen am Schild, ne, und man schwärmt ein bisschen, das ist ja eigentlich schön. Ja, ne, nicht wirklich. Also auch eine Szene, die man sich hätte völlig schenken müssen, dann müsste man vermutlich ein paar Sekunden füllen. Und dann geht's im Briefingraum weiter.
Genau. Caldwell meint, die Daedalus ist da innerhalb der nächsten 24 Stunden wieder kampfbereit, aber ne, ich fürchte, da wird sich auch nichts dran ändern. Also es wird jetzt wohl nicht mehr schneller oder gehen oder so, weil, ja, ist halt so. Wir meint ja, selbst wenn wir in der Lage sein sollten, die Schiffe zu zerstören, wären in ein paar Tagen ja wieder neue hier und dann noch ein paar Tage wieder neue und so weiter. Und für meinen Teil sehe ich da jetzt irgendwie keinen Weg, wie wir die Nummer gewinnen können. McKay. Oh, jetzt klingelt's. Post, einen Moment. Genau. So haben sich wohl die Antiker gefüllt, meinte McKay und Selenka. Ja, Atlantis ist der einzige Weg zur Erde. Solange die wissen, dass wir hier sind, werden sie halt immer wieder kommen. Und Shepard, ja, solange sie wissen, dass wir hier sind. Und wir, ja, reden sie mal weiter. Und Shepard, ja, er sagte gerade, solange die wissen, dass wir hier sind, kommen die wieder. Und McKay, ja, das sagte er. Und wenn die glauben, wir wären weg, fragt Shepard. Und Teela, ja, dann gäbe es keinen Grund mehr für sie hier auszuharren. Und Shepard, jawollo. Und McKay, ja, genau, was? Naja, wir verschwinden, sagt Shepard. Und Caldwell, ja, wir zerstören die Stadt, meinen sie? Und Shepard, nee, lass mal natürlich nur so aussehen. Und wir fragt, wie man das denn machen könne. Und McKay beginnt mit den Fingern zu schnipsen, hat da irgendeine Idee. Ja, wir tarnen die einfach. Und Selenka, ja, hier, ne, Paddlejumper, sind ja mit Tarntechnologie ausgerüstet, die sie für das bloße Auge unsichtbar machen. Aber das ist doch der Sinn der Tarntechnologie, da brauchen wir doch diesen Satzteil nicht. Naja, auch für die Race-Sensoren. Wir bauen einfach einen Tarngenerator aus einem Paddlejumper aus. Und McKay, ja, ich würde nicht sagen einfach, aber ja, wir verbinden einen der Tarngeneratoren mit dem Schild der Stadt, dann sollten wir in der Lage sein, sie unsichtbar zu machen. Caldwell findet, das klingt sich schon nett, aber wenn die Stadt auf einmal verschwindet, könnten sie doch eins und eins zusammenzählen. Und McKay hat jetzt die Idee, dass man das eben, diese Selbstzerstörungsnummer vortäuschen solle. Sie beamen von der Daedalus einen Sprengkopf über den Schild der Stadt und zünden ihn. Während deren Sensoren blind sind, tarnen wir die Stadt und wenn sich der Rauch verzogen hat, fügt dann wir an, gibt's nur noch das Meer. Caldwell fragt nach und ist mit Strahlung und so. Und McKay, ja, ich kann errechnen, wie lange wir warten müssten, bis wir auf Tarnung umschalten müssen. Zelenka fragt nach der Dislokation. Was ist denn damit? Und McKay, ja, er kommt nach Emulation, eine leichte Übung. Und Zelenka, ja, okay, und was ist mit der schweren? Und Shepard, was ist der schweren? Und McKay, da, also im Prinzip ersetzt die Tarnung den Schild, was bedeutet, dass wir absolut schutzlos sind, wenn die Tarnung aktiviert ist.
Das ist natürlich Technobubble vom Feinsten, weil totaler Schwachsinn. Dieser Tarngenerator ist ja nicht dafür gemacht, da irgendwie riesengroße Gebilde wie Atlantis zu schützen, also zu tarnen. Deshalb wollen sie ja den Schildgenerator dafür benutzen und dann das Schild dazu, ne, also in Verbindung mit dem Tarngenerator dazu zu sorgen, dass das Schild halt diesen Verzerrungseffekt, was auch immer das jetzt ist, ne, dass sie das machen. Aber das Schild brauchst du dafür. Ne, das ist ja nicht so, als würdest du jetzt wie eigentlich das der... Das ist
eigentlich dann beides Gerät auf einmal aktiviert. Also
ja. Genau. Also, ne, es ist nicht so wie mit dem Paddlejumper, wo dann vielleicht, keine Ahnung was, die molekulare Oberfläche jetzt irgendwie verändert wird, sondern die wollen den Schild dafür benutzen, dass das Ding dann irgendwie unsichtbar ist. Das heißt, das funktioniert nicht. Also du hast zwar immer noch den Schild, aber die Rays sehen, dass da immer noch was auf dem Schild explodiert. Also das ist... völlig random, das doppelt und dreifach Schwachsinn ist, das werde ich nachher auch nochmal anbringen, das aber auch
nicht. Ja, was anderes ist, wenn man jetzt vielleicht von vielen Jumpern praktisch die verteilt und dann daraus ist irgendwie.
Ja, aber deshalb hast du immer noch den Jumper nur getarnt und nicht das.
Nee, du nimmst ja mehrere und erweiterst das irgendwie, keine Ahnung.
Du brauchst dann so viele, dass du, weißt du, so eine Dyson-Sphäre um Atlantis bauen kannst und wenn du alle Jumper gleichzeitig anmachst, ja, naja, dann siehst du nichts mehr davon. Ja. Aber dann feuern die Wraiths da immer noch drauf.
Wir sind denen vollkommen ausgesetzt und McKay, ja, also, und wenn sie auf den Trick nicht reinfallen, fragt Caldwell und Shepard, werden sie die Stadt zerstören, was, wenn ich da mal erinnern dran darf, wir ja auch eigentlich vorhatten. Und wir fragt, was sind jetzt mit der Daedalus? Und Caldwell, ja, wenn unser Plan nicht funktioniert, sollten unsere Schilde stark genug sein, um ihre Linie zu durchbrechen. Wir sind schneller als sie. Shepard, na okay, lassen sie alles Personal da an Bord ihres Schiffes bringen, was wir hier entbehren können, ne? Nur für alle Fälle. Wir finden, dass es eine super Idee sei und wirklich Gut, aber die Rays wissen ja, dass wir über Tarntechnologie verfügen. Teela, ja, sie sind nah genug für mich. Ich könnte mit ihnen in Verbindung treten und sie irgendwie davon überzeugen, dass wir Atlantis lieber zerstören würden, als ihnen zu überlassen. Und zwar kurz bevor die Explosion stattfindet. Wir ja, und woher wissen wir, dass die dir dann das irgendwie abnehmen werden, die Nummer? Und Shepard, naja, wenn sie aufhören zu feuern, dann wissen wir es halt. Teela meint, ja, er hat recht, wenn die Rays glauben, dass wir vorhaben, die Stadt zu zerstören, werden sie alles andere tun, als uns dabei helfen.
Das macht ja immer noch gar keinen Sinn. Dann hören die Rays ja auf zu schießen. Das ist ja dann mehr so ein weniger so ein, ne, der eine kann nicht angreifen, weil er Angst hat, die Stadt wird zerstört und die Menschen wollen ja eigentlich auch nicht. Also, ne, die Menschen haben keine Schnitte gegen die Rays, das wäre ja dann eigentlich ein Patt. Also, das ist auch wieder so ein ganz, ganz komisches.
Alles bleibt so, wie es ist.
Ja.
Wir meinen zu McKay und Zelenka, ja, wie viel Zeit brauchen sie? Und Zelenka, ja, eine Woche. Und McKay, einfach Stunden. Und wir, ja, wir nehmen mal hier McKays Schätzung also los. Und dann wird sich erhoben und McKay meint zu Zelenka, sind Sie in der Gewerkschaft? Und Zelenka, ein paar Stunden. Und dann geht's im atlantischen Kontrollraum mit dem rennenden Carsten weiter.
Beckett, erst entkommen, Taylor, was? Shepard, wer? Beckett, Lieutenant Ford, der Essen. Es ist ihm gelungen, einen der Marines zu entwaffen und mit dem Rest des Enzyms zu entkommen. Shepard über Funk fort. Hier, Shepard, bitte melden. Fort, ich brauche Sie hier dringend im Kontrollraum, Kumpel. Wir gehen nach Hause. In der Kontrollraum und Landes. Fort hält sich versteckt und packt sich ein paar Sachen zusammen. Shepard über Funk fort. Können Sie mich hören, Fort? Ich habe nur Angst vor mir, Major. Angst von dem, was ich jetzt. Shepard, ich werde ihn holen. Schleunigst wir. Jetzt ist nicht der richtige Augenblick. Es folgen Szenen, die zeigen, wie der Großteil vom Personal auf Atlantis um die Daedalus verfrachtet wird und Blenders wird Zelenka und McKay beide scheinbar anzapfen. Dessen schleichen sich Aiden vorsichtig durch die Stadt, während London damit beschäftigt ist, ihn zu suchen. Unterdessen geht draußen die Belagerung weiter. In der Krankenschwester in Atlantis, Taylor liegt auf dem Bett, Carson ist bei ihr, Beckett, ich wecke sie. Auf, so wie ich das Gefühl habe, es gibt ein Problem, Taylor, gut verstanden. Beckett, Funk, wir sind soweit. Szene Kontrolle meines Landes, wir gut, wir sind dann auch fast soweit. Ordner, McKay, fertig, Radek, Szene, Paddelklammer, Atlantis, Länge, es kann losgehen. Aktiviert ein paar Hebel. Nehmen wir die Brücke, der Daedalus, wir können Cordwell. Cordwell, ihre Leute sind sicher an Bord. Sprengung ist scharf und kann auf ihren Befehl losgeschickt werden. Über Funk, sehr gut. Bereithalten. In dieser Szene, Korridor von Atlantis. Fort damit geht sich währenddessen weiterhin unbemerkt durch die Stadt. Er will in eine Richtung gehen, doch überlegt sich dann das und läuft wieder zurück. Gerade als die Kamera weiterfährt, sieht man, dass dort Shepard auf ihn gewartet hat. Dieser folgt seinem Kollegen. Nächste Szene im Kontrollraum. Meint wieder Dr. Beckett von der Krankenstation. Beckett, Taylor. Taylor, ich bin soweit. Und Beckett zu ihr. Wir können loslegen. Szene sehen wir in Ordnung. Schicken Sie unsere Nachricht. Ordner gibt ein paar Befehle in seinen Laptop ein. In der Krankenstation. Taylor atmet tief ein und schließt ihre Augen. Sehen wir Visionen. Die Gänge der Schiffe der Race sind ein- und ausatmend, starrt sie an die gegenüberliegende Wand. Beckett meint Taylor, ich habe die Nachricht übermitteln können. Beckett funkt. Doktor, wir haben es geschafft. Nach und nach lassen die Einschläge auf den Schild nach, bis sie plötzlich versiegeln. Plötzlich wird es ganz ruhig im Kontrollraum von Atlantis. Wie offenbar haben sie Taylor deutlich verstanden worden. Nee, okay, ich denke, ich bin soweit. Wir, sie denken, okay, ich bin definitiv soweit. Wir, Dedel, starten sie. Sprengkopf, Techniker, schaltet auf ganze Stadt. Achtung an alle. Bereiten Sie sich auf Detonationsblitz vor. Sämtliche Computer werden geschlossen und McKay setzt sich eine Strahlenschutzbrille auf. In der nächsten Szene sehen wir den Maschinenraum der Daedalus. Hermione nickt zu Novak. Zu Novak. Sprengkopf ist unterwegs. Aus dem Weltraum sehen wir, wie eine gewaltige Detonation. Ein riesiger Blitz breitet sich über die Oberfläche aus, aber nach nur wenigen Sekunden ist das Spektakel auch schon vorbei und jetzt beginnt der schwierige Part. Szene Kontrollraum Atlantis. Wir fragt Watney. McKay, wir haben zu früh auf Tarnmodus umgeschalten. Wenn wir das umschalten, werden wir alle zur Asche verbrannt. 5 Sekunden.
Das ist natürlich an der Stelle auch totaler Blödsinn. Es ist ja nicht nur die mit der Asche, sondern von wegen, wenn du das Schild ausmachst mit einer Atombombe, dann wirst du einfach mal verstrahlt. Das ist also gar keine gute Idee, das Schild überhaupt runterzunehmen. Also die Idee von wegen, man zündet es überhalb der, man macht es kurz aus, damit man die Waffe hochbeamen kann. Während die Rays geblendet sind, schaltet man dann das Schild, wie wir es ja vorhin gesagt hatten. Das Schild muss ja eigentlich an sein und dann auf Tarnmodus. Das wäre eigentlich die korrekte Variante, weil dann hast du nämlich weder Strahlung noch Hitze noch irgendwas. Also das ist alles ein bisschen merkwürdig. Kurz noch auf die letzte Szene zurück mit der Übermittlung der Nachricht von Teela. Mal ganz ernsthaft, die wissen, dass das gefährlich ist. Man könnte die Rays auch einfach anfunken. Da wollte man halt wieder nur einfach mal zeigen, was denn da so. Auch interessant, sie haben ja die Bombe in der Luft gezündet und es gibt eine Pilzwolke. Das funktioniert aber nur am Boden, weil das ein typisches Ding ist. Da wird der Staub aufgewirbelt, das hast du in der Luft nicht.
Müssen sehen wir die Brüder, die geht da los, Gott wird klar zum Zünden. Das Sublicht drin wird auf meinen Befehl. Forster sind bereits nur sehr langsam legt sich die Rauchwolke wieder. Mit bloßen Augen können wir noch überhaupt nichts ausmachen. Im Kontrollraum. Okay, das war definitiv 5 Sekunden. McKay, Tarnung ist an. Woher wissen Sie das, McKay? Sie scannen die ganze Gegend. Szene Kontrollraum Atlantis. Ford steht mitten im Flur und wartet auf John. Beide haben ihre Waffen gezückt. Langsam nähert sich Shepard Elden. Ford, ich hätte sie schon ein paar Mal erschießen können. Shepard sagt dann, hatte ich wohl Glück gehabt. Ford senkt seine Waffe, genau wie John. Shepard geht weiter vorsichtig Schritt auf ihn zu. Shepard, hören Sie, wie wär's, wenn Sie und ich uns irgendwo hingehen und wir reden können? Je weiter sich John versucht, desto weiter weicht vor ihm zurück fort. Sie wollen mich nur zurückverwandeln, Shepard. Nein, ich will Ihnen nur helfen, Lieutenant. Ford schüttelt traurig den Kopf. Wollen Sie nicht? Er wendet sich ab und will gehen, aber John richtet seine Waffe auf seinen ehemaligen Kollegen und schießt. Aiden scheint es sehr gut zu absorbieren, denn er zuckt lediglich einmal zusammen. Wirklich wütend aktiviert Ford seinen Transporter und ist schon zurück. Als dieser den Timus betritt, ist Ford schon längst verschwunden.
Im atlantischen Kontrollraum geht es dann weiter. McKay, der dann mit leiser Stimme, als könnten die Racing von oben hören, so wegen, sie haben uns noch nicht detektiert und ist dann auch, flüstert auch zurück, warum flüsterst du? Ja, klingt irgendwie richtig. Ja, funktioniert es oder nicht? Ja, in einem Korridor ist der Lenker unterwegs mit irgendeinem Device und ja, ne, dann wird er plötzlich von Ford überrascht und umgenietet, also umgeschlagen. Ford nimmt sich den Rucksack und macht sich von dannen. Ne, und dann wird plötzlich das Gate angewählt, also das Gate wählt einfach. Wäre natürlich auch eine Idee, der Race anzuwählen, ja, wobei sie kennen die Adresse nicht, oder weiß nicht. Sie könnten es natürlich auch anwählen, ne? Das wäre natürlich auch eine
Mal
Möglichkeit.
im örtlichen Nachgucken, nachschlagen, ne, auf dem Papier.
Ja, das macht sich, hä, was ist denn das? Was ist denn das? Und dann sehen wir Lieutenant Ford, der an Bord eines Jumpers sitzt und da irgendwie drin rum auf die Tasten haut. Auch hier wieder totaler Quatsch. Lieutenant Ford hat das G nicht. Das würde nicht funktionieren. Also, das ist wirklich absoluter Mumpitz. Also, hier ist wirklich, die haben sich einen Shit aus den Fingern gesaugt, der überhaupt nichts passt zu keinem. Also, das ist wirklich scheiße. Ja, McKay ist immer noch an der Konsole am Arbeiten. Shepard kommt dann dazu. Ne, wo ist denn vor Ort? Wo ist denn vor Ort? Ne, ich vermute, dass es, ne, sagt Rodney dann, ich vermute, dass es eher in dem Jumper. Auch interessant, dann sehen wir Ford nämlich, wie er dann runterkommt. Also, ne, die Jumper werden ja irgendwie vors Gate gehievt. Er sitzt vor allen Dingen auf dem Beifahrersitz und nicht auf dem Fahrersitz. Ne, das ist auch ein bisschen merkwürdig. Ja, Liz macht sich andere Gedanken. Sagt, oh, können Sie das detektieren? Ne, also die Rays, ob sie irgendwie anmessen können, dass das Gate in Betrieb ist. Und okay, sagt McKay, hat keine Ahnung. Hier, schaltet den Scheiß ab, schaltet den Scheiß ab. Und McKay kann das nicht. Der Jumper wäre hier also wäre unter der Jumperschen Kontrolle. Im Puddle-Jumper, ja, sieht man, wie sich, sieht man, wie Shepard sich da irgendwie entgegenstellt und sagt dann hier, fort, aufhören mit dem ganzen Quatsch. Das ist ein direkter Befehl. Und na, was ist noch mit dir los? Und ja, ne, aber auf jeden Fall Ford kümmert sich nicht darum und fliegt dann mit dem Jumper durch das Gate. Das Gate schaltet sich ab. Und Shepard will dann auch direkt wissen, hier, wo geht er denn hin? Also, ne, weiß aber nicht. Ist auch völlig egal, sagt Liz erstmal. Ne, so von wegen, also wir sind geliefert, wenn die Wraiths hier irgendwie diese Gate-Aktivität anmessen können durch die Cloak. Ja, man wartet jetzt irgendwie auf irgendwelche Nachrichten. Ja, Caldwell hat dann aber direkt ein paar Infos. Ist auch geil, warum Caldwell das macht. Ja, so von wegen hier, unsere Sensoren detektieren, dass die Wraith Fleet jetzt aus dem Orbit abhaut. Wobei das ja, also warum sind denn jetzt die atlantischen Sensoren? Also ja, du hattest da eine Atomexplosion, aber die warten ja jetzt nicht nur 2 Sekunden, bis die Wraiths abdampfen. Also das weiß ich nicht. Auch geil, dass die Wraiths sich überhaupt von diesem Plot hier ablenken lassen, weil mal ganz ernsthaft, wenn du etwas in die Luft sprengst, bleiben Trümmer zurück. Na, sie hatten ja auch schon Bedenken, dass die Wraiths irgendwie Trümmer vom, wenn sie die Selbstzerstörung anmachen, dass die Wraiths irgendwie Trümmer vom Boden des Ozeans holen könnten. Also, dass das hier nicht getan wird, ist Quatsch. Wie gesagt, es gibt keine Trümmer, das sollte einem zu denken geben. Und was wir von dem Tarnmechanismus wissen, so von wegen, der hindert ja jetzt nicht daran, dass Masse irgendwie davon beeunflusst wird. Also du bist nur unsichtbar, ne? Das ist so wie in der Folge mit dem mit der Düne, die plötzlich über dem getarnten Puddlejumper ist. Atlantis liegt tief im Wasser. Das heißt, du müsstest ein riesengroßes Loch im Wasser sehen, wo Atlantis hätte sein sollen, weil es ist ja immer noch da und verdrängt Wasser. Es ist nur unsichtbar. Also, dass der Race, das ist totaler Blödsinn. Also wirklich totaler Quatsch. Letzte Szene der Folge im atlantischen Gate-Raum. Shepard steht da immer noch vorm Gate. Liz kommt dann dazu und ja, hier. Ja, ne, Gate-Adresse wird hier im Log sein. Wir können ihn also. Nee, ist egal, wohin er geht, sagt Shepard. So wegen, er wird den Jumper irgendwie zurücklassen und sich dann alleine durchschlagen, eine andere Gate-Adresse anwählen, ne? Eine, die wir nicht tracen können. Wobei das ja auch Quark ist, das kennen wir ja von Samantha Carter. Das ist es ja auch in den DHDs ja irgendwie so eine Art Log gibt, dass man irgendwie auslesen kann, so die letzten paar
Eigentlich schon,
Gate-Adressen, die
ja.
angewählt. Na, also man könnte durchaus das dem nachvollziehen und lässt sich aber auf jeden Fall sicher, dass man ihn finden wird und Shepard weiß es nicht so konkret und sagt, ja, vielleicht. So von wegen, wir werden es auf jeden Fall versuchen und Shepard bestätigt das. Ja, und dann sehen wir zu guter Letzt noch, wie die Stadt sich aus dem Schild schält und damit endet die Folge.
Zur Trivia, während der Drehpause zwischen Staffel 1 und 2 wurden einige Veränderungen am bestehenden Set von Atlantis, also der Stadt selbst, durchgeführt. Derartige Eingriffe können nur während längeren Drehpausen gemacht werden. So wurde zum Beispiel in Dr. Weirs Büro eine Wand abgebaut und nach hinten versetzt, sodass sie in Staffel 2 nun die dreifache Fläche an Büroraum hat. Auch wurden im ersten Jahr Dr. Beckett's und McKay's Labore sowie einige der Gänge und Flure in Atlantis, wie auch die Krankenstation, nur vorübergehend für einige Episoden aufgebaut, dann wieder abgebaut. Da alle diese Sets Tauschsets waren und alle am gleichen Ort standen. Im zweiten Jahr nun entschied man sich, McKay's Labor dauerhaft aufzubauen, da man es sehr oft zum Drehen benötigte. Das Lichtflackern der Einschläge am Schild der Daedalus bzw. der Schüsse auf der Brücke wird durch einen Scheinwerfer erzeugt, den man in der Szene, in der Caldwell den Transporter dieser Mark 3, 4, wie auch immer, 8, nee, was, per Beam-Technologie befiehlt, hinter ihm und Shepard gut erkennen kann. Bei solchen Szenen hätte man normalerweise auch die Möglichkeit gehabt, die Beleuchtung mit echtem Feuer darzustellen, allerdings erlaubte die Bauweise irgendwie das nicht, also im Daedalus-Set. Martin Gero wollte diese Episode ursprünglich Dawn of the Daedalus in Anspielung auf Dawn of the Dead nennen. Wenn man genau hinsieht, kann man erkennen, dass die Bombe hinten in Shepards Jumper zu Beginn der Episode etwas anders aussieht bzw. leuchtet als zum Ende von SGA, die Belagerung Teil 2. Ähnlich verhält es sich mit den ersten Szenen im Kontrollraum. Das liegt daran, dass das Material für diese Episode 4 Monate nachdem für die vorherige Episode gedreht wurde. Die Szene, in der Caldwell Everett von Wraith angegriffen wird, wurde hingegen noch in eben dem zweiten Teil gedreht. Diese Idee mit Hermoid, einen etwas anderen Charakter, als man jetzt die Asgard kennt, einzuführen, kam von Martin Gero, der sich dafür einsetzte, dass er eben ein herablassend und schlechtes, gelaunter Typ, Typin, wie auch immer, sein sollte.
Was auf jeden Fall überhaupt komisch ist, dass sie überhaupt einen Asgard mitschicken. Ne? Also bis dato haben wir das immer mal gesehen. Ne? So wegen, die Asgard waren ja dem ganzen irgendwie Technologietransfer so ein bisschen skeptisch gegenüber. Das heißt, sie haben das immer noch so als Geheimnis behandelt, sodass die Asgard ihre Technologie bedienen müssen. Aber spätestens nach Thors Rede, dass man dem jetzt alles gibt, was sie haben wollen, macht das überhaupt keinen Sinn, dass man da noch einen Asgard an Bord hat, der da irgendwie Asgard-Technologie. Also ne, im Vorgängerschiff hätte das ja Sinn gemacht. Sie haben ja dann Asgard-Technologie da eingebaut, ne, dass die dann gegebenenfalls nur ein Asgard bedienen kann, meinetwegen. Aber sie haben ja groß erzählt, bei dieser Art von Schiff, so von wegen, hätte man nicht nur die irdische Technologie genommen und hätte da jetzt irgendwie Asgard-Technik reingebaut, sondern man hätte halt einen Hybriden entwickelt, ne, und hätte dann irgendwie alles anhand der, ne, Reverse Engineering war ja das Stichwort, ne, die hätten dann einfach die mit irdischen Mitteln das Zeug dann nachgebaut. Natürlich gegebenenfalls mit Hilfe der Asgard, aber ein Mensch sollte das mittlerweile bedienen können. Man braucht dafür kein Asgard mehr.
Einer der beiden Marines, die McCain dem ZBM am Anfang da begleitet, wird von Ron Plecker gespielt. Das ist ein Kriegsveteran, der auch in der Black Hawk-Truppe im somalischen Bürgerkrieg diente. In der Szene, in der McKay vor den beiden Race-Soldaten hier dieses Magazin aus der Pistole fällt, sollte ursprünglich einfach die Waffe klemmen, aber da hat man sich gegen entschieden, weil das so visuell einfach man besser mitbekommt. Es gab eigentlich noch eine zusätzliche Szene, in der Norwerk sich mit Caudwell über Hermoid von ihr nur Herm genannt beschwert und meinte, dass sie nicht mit dem arbeiten könne. Und Caudwell sagt dann, sie soll sich zusammenreißen. Grüße an der Stelle an Gisterliste, Geisterbahn und Herm. Der wohnt ja jetzt auch hier. Ford sollte in der Episode ursprünglich ein weißes statt ein schwarzes Auge bekommen. Allerdings war das schon eben das Aussehen der Priore, Spoiler, in Stargate Kommando SG-1 und ja, dann hat man das irgendwie anders gehandelt. In der Szene, in der Ford auf der Krankenstation liegt und gescannt wird, war es so, dass er tatsächlich schlief, der Schauspieler, also Rainbow St. Franks. Und dann, als er die Augen öffnet, drückt eben der Regisseur Martin Wurt auf sein C. Also, ja, kann man mal so machen.
Warum sollte der auf dem Set schlafen? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Naja, keine Ahnung, wenn er da mal 50 Stunden da irgendwie rum... Ist halt eingepennt. Hermoids Muttersprache, die Asgard-Sprache, wird durch eine einfache Umkehrung der Tonspur erzeugt, rückwärts abgespielt, während Hermoid gegen seinen besseren Willens eine Atombombe in einen Race-Bienenstock transportiert, sagt er, wann werden diese Menschen endlich lernen, dass ihr Handeln Konsequenzen hat. Die Endszene, in der Atlantis sich wieder enttarnt, war im ursprünglichen Entwurf der Episode nicht enthalten und wurde auf Hinweis von Robert C. Cooper noch hinzugefügt. Jetzt haben sich noch einige geäußert, zum Beispiel Autor Martin Gero in der Gateworld-Nachricht. Wird es dieses Jahr große, spannende Shows geben? Darauf können Sie wetten. The Siege Part 3 ist möglicherweise die größte Folge, die wir je gemacht haben. Und sie hat von Anfang bis Ende einen Dauerbrenner. Auch der Zweiteiler zur Mitte der Staffel, an dem wir gerade arbeiten, verspricht, ziemlich spannendes Fernsehen zu werden. Dann hat sich nochmal geäußert. Ford ist dieses Jahr in mindestens 4 Episoden zu sehen, vielleicht sogar mehr. Wir führen Ford in eine wirklich interessante neue Richtung, aber das bedeutet, dass er nicht in jeder Episode dabei sein kann. Wenn Sie ein Ford-Rainbow St. Franks sind, Fan sind, werden Sie, glaube ich, sehr zufrieden mit dem sein, was wir gemacht haben. Ich weiß, dass Rainbow es ist. Dann hat noch der Regisseur Martin Wood ein Interview gemacht mit dem Magazin TV Zone. Ganz am Ende gibt es eine Szene, in der Shepard Ford verfolgt. Der Major hat einen Lebenszeichendetektor und kennt Fords Aufenthaltsort. Der Lieutenant weiß jedoch auch, wo Shepard ist, da er über neue Superkräfte verfügt, zu denen ein gesteigertes Kraft-, Hör-, Seh- und Geruchsgefühl gehört.
Das weiß man, das ist auch wieder völlig an den Haaren herbeigezogen, haben wir nichts von gesehen.
Sie stehen sich schließlich gegenüber und als es Zeit für den Dreh war, kamen Joe und Rambo zu mir und sagten, so wie die Szene geschrieben ist, lassen wir uns es unseren Charakteren etwas leichter. Können wir sie in eine andere Richtung lenken? Wir müssen Kompromisse eingehen, weil die Art, wie die Szene geschrieben war, für die nächste Folge Runner wirklich wichtig war. Zu den Fehlern, als das erste Basisschiff von diesem 12. zerstört wird, sieht man auf dem Radar, das hast du gesagt, ne, diese Silhouette der Prometheus, nicht der Daedalus. Das gibt auch in anderen Episoden, zum Beispiel in Odyssey SG-1 9, Folge 16, diesen Sensorenbildschirm. Das ist kein Fehler, sondern ein Anzeichen dafür, dass die Daedalus dasselbe Radarsystem benutzt, für die Prometheus entwickelt wurde. Offensichtlich hat man die Grafik in der Mitte des Radarbildschirms nicht geändert, was auch unnötig ist, da die Grafik Funktionsweise des Radars in keinster Weise beeinflusst. Bei dem Gegenangriff gibt es viele Möglichkeiten, wo die Daedalus die Raketen normal starten könnte, ohne sie zu beamen. Es gibt ja keine Jäger und die Entfernungen sind auch gering. Als Shepard mit mehreren Soldaten von der Daedalus in den Gate-Raum auf Atlantis gebeamt wird, geht der wachhabende Soldat dort schon in Position, bevor der Asgard-Transporter überhaupt zu sehen oder zu hören ist. Also vielleicht ist es doch nur ein Schauspieler und keine Reportage. Wir werden es nie erfahren. Was wir erfahren werden, ist das Zitat der Woche. Da, Stevie, kannst du ja gerne mal anfangen.
Ich habe die Szene vom Anfang, wo McKay meint, gut, so läuft das, also okay, ihr gegen mich, wo die Wraith seine Beschützer erschießen und er halt das Magazin, was sich nicht rauslässt aus einer Waffe. Das fand ich als Szene der Woche.
Thomas, hast du was?
Ja, im atlantischen Kontrollraum, wo Liz sich nach Optionen erkündigt, wir kennen das ja schon, von wegen hier Panik, 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 ne? Was anderes als Panik, und diesmal kommt, okay, von McKay, so von wegen, okay, lass mich mal überlegen, wir haben den langsamen Tod, den schnellen Tod, den qualvollen Tod, den kalten, einsamen Tod.
Ja, sehr gut. Ich habe was Kurzes auch, wo Shepard eben funkt, hier Atlantis, hier ist Shepard und wir so John und Shepard. Kennen Sie noch einen anderen Shepard? Ja, wir kommen zum Fazit. Stevie, dann leg mal los.
Ich fand die Folge eigentlich ganz gut, bis auf die paar Fehler. Das Positive, wir haben jetzt wieder ein ZBM. Die haben irgendwie es geschafft, die Race zu verarschen. Auch wenn ich mich frage, wie ich die Race geglaubt habe, aber ich würde es der Folge einen Daumen nach oben geben.
Thomas, mach mal weiter.
Oh mein Gott, da passt der ja überhaupt nicht zusammen. Also dieses ganze Techno-Bubble, was dann nicht zu dem passt, wie sie es dann umgesetzt haben. Keine Technologie funktioniert so, wie sie eigentlich hätte funktionieren müssen. Also hier ein Ford, der jetzt einen Paddlejumper steuert, obwohl er das Gen nicht hat. Man will dann einen Schildgenerator benutzen, um die Stadt zu tarnen. Das Schild ist aber dann weg. Wie soll denn dann die Tarnung funktionieren? Warum fallen die Wraiths auf diesen ganzen Scheiß überhaupt rein, wenn keinerlei Trümmer zu sehen sind? Ein riesengroßes Loch im Meer zu sehen ist. Also da war so viel Schwachsinn drin. Da auch ein Ford, der überlebt, auch wenn er stundenlang da irgendwie im Wasser mit dem Kopf nach unten rumhing. Also das ist so viel Müll und Mumpitz da drin. Da waren die beiden letzten Folgen deutlich besser. Ich gebe einen Daumen nach unten. Also das ist totaler Schwachsinn. Na, auch so Sachen hier, dass die eine Tor ankündigt, wir geben euch alles, was ihr braucht, inklusive Waffen. Und dann kommt so von wegen, nee, Waffen haben die uns nicht gegeben. Also da ist einfach zu viel Schwachsinn drin, als dass das irgendwie gut sein kann. Also da hat jemand die letzten Staffeln total geschnarcht und alles mal irgendwie umgedreht, so wie es gerade passt. Das erinnerte mich so ein bisschen die Folge so von der Storytelling her. Ne, es gibt ja diese Kinderspielzeuge, ne, wo du so diesen Holzkasten, wo du so bestimmte Formen durchdrückst. Weißt du, wenn du dann einen Hammer nimmst, um das Viereck in das Dreieck zu stecken, ja, ne, das ist so eine Folge. Nee, also kann ich, also absoluter Sprachwachsinn, also nee, sorry.
Also ich fand es eigentlich auch ganz gut, natürlich auch vieles Ungereimtheiten dabei, die vielleicht jetzt in den beiden anderen nicht so waren, aber irgendwie, also wenn sie jetzt irgendwo läuft, würde ich sie gucken und ja, mit dieser Explosion am Ende, ja, ich weiß, da haben sie sich nicht so viel Gedanken gemacht, auch warum das alles kombiniert werden soll. Ich weiß nicht, ich glaube, Sam hätte das alles ein bisschen anders gelöst und es hätte, glaube ich, mehr Sinn ergeben. Vielleicht eventuell, das weiß man ja immer nicht. Naja, aber trotzdem, also die Probleme, also das ist jetzt ja nur verschoben, der Krieg, oder die Schlacht ist gewonnen, der Krieg nicht, so kann man es vielleicht interpretieren, weil, ja, außer man findet da jetzt irgendwie noch geeignetere Sachen, weil nur ein ZBM da gegen zig Basisschiffe, die da hin und her fliegen und schon wieder am Radar gesehen werden, das wird auch nicht lange so gut gehen. Da bin ich gespannt, wie die Lösungen aussehen werden. Hier die Lösungen in der Folge waren halt teilweise sehr kurios, aber ja, also mich hat es jetzt irgendwie gar nicht so gestört. Das lief bei mir halt so durch. Ich würde einen schräg nach oben geben, weil ja, ist halt so ein Action-Ding. Natürlich gibt es logischere Folgen, aber ob die dann auch so unterhaltsam sind, das ist halt immer so die Gemengelage. Deshalb kann man machen, mit weniger Fehlern wäre es natürlich besser gewesen, aber mal gucken, das ist dann vielleicht in der nächsten Folge so. Nächste Woche geht es ja erstmal wieder weiter mit Stargate SG-1 und da beenden wir ja auch diesen Zweiteiler, nee, Dreiteiler war sogar. Der dritte Teil heißt anders. Genau, und zwar geht es da weiter mit Avalon Teil 2. Und ja, da gucken wir, ob die sind ja eingesperrt in diesen Gängen, Indiana Jones Dingern, und ob sie da die Rätsel lösen können und überleben. Wir werden es erfahren oder auch nicht. Dann könnt ihr uns gerne weiterempfehlen, ne, Apple Podcast mal eine Bewertung schreiben, was Nettes, oder eben auch bei Ko-fi via PayPal unterstützen. Und ja, dann bis nächste Woche und euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ne, so schnell geht das. Ja, mal gucken.
Genau, letzte Folge dieses Jahres.
Ja, also dann, haut rein und bis nächste Woche. Tschüss.
Jo, guten Rutsch. Ciao.